Und es ist wie im Leben, weiß es ich, wenn du in einer Beziehung bist, Vertrauen gewinnen, easy.
Ja.
Vertrauen verspielen, easy.
Ja.
Vertrauen zurückgewinnen, killer.
Ja.
Dauert einfach. Dauert viel länger als der Moment, in dem du es verspielt hast.
Wenn wir über Politik sprechen, über die Zukunft, über Gesellschaft, dann nutzen wir ein Wort oft ganz automatisch. Wir sprechen gerne von der Öffentlichkeit. Aber was ist das eigentlich, diese Öffentlichkeit? In meinem Kopf entsteht da manchmal unwillkürlich das Bild von einem Marktplatz, auf dem die neuesten Nachrichten ausgerufen werden und die Menge schallend ihre Meinung dazu kundtut. Und abseits des Trubels tauschen Menschen sich tuschelnd über den neuesten Tratsch aus. So ein bisschen, wer es kennt, lässt Monty Python grüßen.
Woher wollt ihr wissen, dass sie eine Hexe ist?
Sie sieht wie eine aus.
Ja, genau, sie sieht so aus. Sie ist eine Hexe.
Hört sie mir vor.
So ist es natürlich nicht. Die Öffentlichkeit ist der Bereich unserer Gesellschaft, der über unseren eigenen privaten Bereich hinausgeht. Es ist der gesellschaftliche Ort, an dem Meinungen entstehen und Positionen verhandelt werden. Der Bereich, in dem Politik besprochen wird, den Medien und Journalismus informieren und Transparenz über politische Entscheidungen schaffen. Und die Öffentlichkeit ist im besten Fall für alle Menschen zugänglich. In einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft gibt es gleich mehrere Öffentlichkeiten, sogenannte Teilöffentlichkeiten. Getragen werden diese etwa durch Gewerkschaften, durch die Zivilgesellschaft, durch Medien, Verbände oder Vereine. Im 21. Jahrhundert kommt natürlich eine neue Öffentlichkeit dazu. Gemeint ist das Internet. Und das hat grundlegend verändert, wie öffentliche Meinung entsteht und verbreitet wird. Bestenfalls können BürgerInnen und Organisationen dank des Internets eine präsentere und direkte Stimme bekommen. Auf der anderen Seite tragen die Macht großer Tech-Konzerne und ihre oft intransparenten Plattformmechanismen dazu bei, dass sich Debatten emotionalisieren und Öffentlichkeiten zunehmend spalten. Das zeigt, Öffentlichkeit verändert sich ständig, sagt auch mein Gast in dieser Folge.
Öffentlichkeit ist permanenter Wandel. Jede mediale, technologische Revolution, vom Radio übers Fernsehen zum Internet zu KI, hat Öffentlichkeit verändert.
Ein entscheidender Teil dabei sind Medien und Journalismus. Aus klassischer Sicht stellen sie Öffentlichkeit überhaupt erst her und schaffen eine gemeinsame Grundlage für öffentliche Debatten. Journalismus und Medien werden so zu einer Art Kit, der Teil Öffentlichkeiten zusammenbringt. Seit einiger Zeit arbeiten sie aber in einem Umfeld kürzer werdender Aufmerksamkeit, emotional geführter Debatten und der Marktmacht großer Tech-Konzerne. Und Medien begleiten einen politischen Prozess, der exakt derselben Dynamik ausgesetzt ist. Welche Folgen das für den Journalismus und Öffentlichkeit hat, welche Rolle Meinungsumfragen, Trend und Kurzfristigkeit spielen und wie Konstruktivität entstehen kann. Darum geht es jetzt. Das ist der Republikast. Mein Name ist Jonas Ross und du hörst die vierte Staffel dieses Podcasts. Und auch in diesem Jahr spreche ich mit Menschen, die auf den vielen Bühnen, in unzähligen Gesprächen und mit ihrem Wissen und ihrer Meinung auf der Republika die Themen unserer Zeit verhandelt haben. Auf der Republika 2026 ging es mal wieder um die digitalpolitischen und gesellschaftlichen Themen und Probleme unserer Zeit. Es ging darum, was sie mit uns machen, wie wir sie lösen können, wie wir uns als Gesellschaft dafür zusammentun müssen und niemanden aus den Augen verlieren. Ein neues Jahr Republikast. Und wir legen los. Und wir starten hiermit.
Ich habe heute früh gerade ein Panel zu genau dieser Frage moderiert. Also wann ist eigentlich Streit Streit und wie schauen JournalistInnen auf solche Prozesse? Und man kann, glaube ich, schon die Diagnose treffen, dass diese B-Note, also dieses Gesetze als Gewinnen oder Verlieren der jeweiligen Ministerinnen und Minister zu erzählen und sehr stark auf den Streit zu schauen, häufig dominiert, nicht per se. Also du findest immer auch die anderen Stücke und Stimmen und die JournalistInnen, die sehr auf die Sache schauen. Aber sozusagen die Sichtbarkeit dieser anderen Art von Berichterstattung, die ist stärker, die ist auch dominant, weil ehrlicherweise es klickt.
Das sagt Julia Reuschenbach, meine Gästin in dieser Folge. Bei zwei Panel-Diskussionen auf der diesjährigen Republika hat sie sich mit der Frage beschäftigt, welche Rolle Journalismus und Medien in der politischen Öffentlichkeit aktuell einnehmen. Und diese Frage ist entscheidend. Denn aktuell meiden laut Reuters Institute Digital News Report 2025 rund ein Drittel der Deutschen die Nachrichten. Zudem gibt es von extremen Kräften immer wieder das Ziel, bewusst Misstrauen zu schüren und etablierte Medien zu delegitimieren. Was also läuft falsch? Und wie können Medien und Journalismus reagieren?
Und ich halte es für einen etwas naiven Gedanken zu glauben, dass man Formate entwickeln kann, mit denen man, ich sag's mal salopp, alle irgendwie abholt, sondern diese Zielgruppe, wenn man dahin will, die muss man anders ansprechen. Journalismus muss kritisch sein, er muss sehr genau hinschauen, er muss denen auf die Finger schauen, die in diesem Land Verantwortung haben, aber er soll auch erzählen, wenn was gelingt.
Julia Reuschenbach ist seit Anfang des Jahres in Hamburg.
Stimmt nicht ganz, ehrlicherweise. Jetzt muss ich das gleich crashen, oje. Ich mache halt so viele Dinge auch in Berlin, dass ich nicht sofort mit dem Jobwechsel letztes Jahr im Dezember nach Hamburg wollte und bin jetzt eine von diesen grausamen Bahnpendlerinnen.
Na gut, die Bahnpendlerin ist Senior Lecturer an der Universität Hamburg. Sie ist Politikwissenschaftlerin, hat sich im Studium aber auch mit Soziologie, neuerer Geschichte und dem Verfassungsrecht befasst.
Und daraus ist ein Interesse geworden, jetzt vor allem in der Forschung, das innenpolitische Themen betrifft, also Parteien, Innenpolitik, Wahlen, politische Kommunikation und Demokratie.
Außerdem ist sie zu hören im Phoenix-Podcast Unter 3. Gemeinsam mit Erhard Schäfer und wechselnden Gästen.
Ich bin Politikwissenschaftlerin. Ich habe auch in der Politikwissenschaft meine Doktorarbeit geschrieben und arbeite jetzt auch in den Sozialwissenschaften, zu denen eben die Politikwissenschaft neben Soziologie und VWL auch gehört. Aber meine Bezugspunkte sind größer als mein eigenes Fach. Und das ist zumindest mir, also so ein interdisziplinäres Denken, total wichtig. Und ehrlicherweise, ich glaube, wenn das nicht so wäre, säße ich auch jetzt nicht hier, weil auf einer Digitalkonferenz, wo es eigentlich um sehr viele Themen geht, die lange nichts mit Politikwissenschaft zu tun haben, mal zuerst gedacht, würde man sonst auch nicht landen, wenn man nicht eben auch mit anderen Brillen auf die Welt schaut.
Und genau diese Brillen haben wir uns aufgesetzt und über Öffentlichkeit gesprochen. Welche Rolle nehmen die Medien im politischen Diskurs ein? Wie gelingt die Gratwanderung zwischen Konstruktivität und Machtkritik? Und was wäre, wenn man alle Meinungsumfragen für ein halbes Jahr aussetzen würde? Liebe Julia, herzlich willkommen im Republikas. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, freue mich.
Ich meine, gerade der Bezug jetzt zu sowas wie einer Digitalkonferenz ist ja auch zu ziehen, weil die sozialen Netzwerke, das Internet einen so maßgeblichen Anteil hat daran, wie wir uns als Gesellschaft formen, bilden, wie wir miteinander reden.
Ja, wobei ich sogar noch viel früher ansetzen würde und würde sagen, also wenn du politikwissenschaftlich auf diese Dinge schaust, dann geht es einfach erstmal um Öffentlichkeit. Mhm. Also wie organisieren wir eigentlich Diskurs? Ja, also wenn wir reden ja über Macht und Herrschaft, über Repräsentation und Responsivität, also die Frage, wie spürt eigentlich zum Beispiel ein Abgeordneter im Bundestag oder eine Abgeordnete im Landtag, wie erschnuppern die eigentlich, was sozusagen die Menschen, von denen sie gewählt wurden, brauchen, welche Themen sie beschäftigen, welche Sorgen sie umtreiben. Und bei all dem reden wir über Öffentlichkeit. Wir reden über die Frage, wie unabhängig sind Medien. Dann bist du bei verfassungsrechtlichen Fragen, Pressefreiheit und so, aber du bist auch bei der Frage, wer beeinflusst da eigentlich wen? Also was passiert, wenn PolitikerInnen Themen versuchen zu setzen? So dieses, was man dann ganz oft liest, da ist was durchgestochen worden an die Bild oder so. Und gleichzeitig aber auch, wir versuchen aber auch die Medien natürlich, diese PolitikerInnen irgendwie auszuquetschen. Und, also, und diese intermediären Verhältnisse, das ist natürlich auch Politikwissenschaft. Und da hast du noch gar nicht über Social geredet oder über noch verrücktere Sachen, KI und so, sondern eigentlich ist das seit Luhmann und Habermas, um einfach direkt mal zwei Knaller reinzubauen, ist das sozusagen auch ein Thema meines Fachs, aber eben auch nicht nur meines Fachs, sondern eben auch der Soziologie, auch der Medienwissenschaft. Und das ist was, was mir total wichtig ist. Also es ist nicht exklusiv, dass man sagen kann, da ist jetzt nur die Politikwissenschaft sprechfähig, sondern eigentlich sind wir dann stark, wenn diese verschiedenen Perspektiven zusammenkommen oder nicht nur dann stark, dann sind wir besonders stark, so muss ich sagen.
Mhm. Aber es ist interessant, weil du wirklich ganz viele Punkte schon ansprichst, die ich vorbereitet hatte und einer davon...
Und wir haben es nicht abgesprochen.
Und wir haben es nicht abgesprochen. Aber es ist Hammer, weil es gibt ein Seminar, was unterschrieben ist mit neuen Öffentlichkeiten oder veränderten Öffentlichkeiten, das du leitest, um da auch vieles zusammenzubringen. Inwieweit ist diese neue Öffentlichkeit eigentlich... eine neue Öffentlichkeit? Also was unterscheidet eine jetzige Form des Diskurses, der Auseinandersetzung, der Bildung von öffentlicher Meinung von dem, als du vielleicht angefangen hast, dich mit diesen Themen wissenschaftlich auseinanderzusetzen?
Also ich glaube, wir müssen weiter zurückgehen, weil ich noch so jung bin. Also ich mache das zwar jetzt auch immerhin schon 14 Jahre, also Wissenschaft, aber...
Reicht das nicht als Rückblick?
Nee, ich glaube, man muss ein Stück weiter zurück, weil, also ich meine, zum Beispiel die Arbeit von Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, da gab es dich noch nicht und mich auch noch nicht. Die ist aus den 70er Jahren. Ja. Öffentlichkeit ist permanenter Wandel. Jede mediale, technologische Revolution, vom Radio übers Fernsehen, zum Internet, zu KI... hat Öffentlichkeit verändert. Also ich glaube, das muss man schon mitdenken. Insofern wäre es verrückt eigentlich, glaube ich, wenn wir sagen würden, jetzt ist plötzlich alles wirklich verheerend anders, sondern es verändert sich eben. Also, aber es sind natürlich Sachen auch in einem analogen Öffentlichkeitsraum da gewesen, die wir jetzt heute wieder sehen. Also ich gebe dir ein Beispiel, damit es zugänglicher wird. Was gerne behauptet wird, ist ja, in diesem Internet, bei Social Media, da trifft man ja nur auf Gleichgesinnte.
Mhm.
Du bist da in deiner Bubble und da ist sozusagen dann nur noch dein Diskurs. Du kommst nicht mehr in Berührung mit anderen Meinungen und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich das lese, und man kann empirisch auch zeigen, klar, das passiert, diese Effekte entstehen. Aber dann denke ich mal, Leute, wenn ich dran denke, wenn man bei mir auf dem Dorf in Rheinland-Pfalz, wo ich herkomme, wenn man da in die Kneipe geht, an welchen Tisch setzt du dich da eigentlich? Da setzt du dich doch auch nicht zu denen, die dich eh nerven, die du nicht leiden kannst, was weiß ich, die Nerds vom Tennisclub oder so, sondern du setzt dich erstmal in der Regel zu den Leuten, die du magst, die, Überraschung, deine Bubble sind. Ja, und ja, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du in dem Moment dann auch mal sozusagen gezwungenermaßen an der Theke auch mal mit jemand anderem sozusagen in Berührung kommst. Aber ich halte es nicht für plausibel zu sagen, diese Mechanismen, die sind jetzt völlig neu. Das kennen wir so nicht. Ja. Weil damit kann man es sich einfach so einfach machen. Und wenn man es sich versucht einfach zu machen, dann werde ich als Wissenschaftlerin eigentlich in der Regel relativ schnell skeptisch. So. Aber natürlich gibt es Sachen, die sind anders. Zwei Sachen, die wirklich anders geworden sind. Und zwar nicht nur durch Social, sondern vor allem erstmal durch das Internet selbst. Das eine ist die wahnsinnige Informationsverfügbarkeit.
Mhm.
Und ich glaube, damit haben wir uns eigentlich zu wenig beschäftigt bislang. Das ist ja die Menschen waren noch nie so informiert. Also sie hatten noch nie das Potenzial, sich so umfassend über die Welt zu informieren. Wenn jetzt der sprichwörtliche Sack Reis in China umfällt, habe ich die Gelegenheit, das in Erfahrung zu bringen.
Ja.
Ich kann das googeln.
Ich kann sogar live dabei sein.
Genau, ich kann es vielleicht mit anschauen. Ich kann mich mit anderen drüber austauschen. Wie findest du den Sack? Und krasse Sache. Und so. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man plötzlich völlig neu diesen Informationen begegnen muss. Also ich muss in der Lage sein, sie zu sortieren. Ich muss sie, und da reden wir was, das hat schon Humboldt beschäftigt, ich muss Urteilskompetenz haben, um zu fragen, was davon ist seriös, was ist fragwürdig, was hat irgendein Framing. Also ich muss das irgendwie bewerten können, diese Information. Und das gilt schon immer für Informationen. Aber wenn eben die schiere Masse so groß ist, steigt natürlich auch sozusagen mein Arbeitsvolumen auf der anderen Seite des Tisches. So. Also das Bewerten, das sich hinterfragen, reflektieren, beurteilen, einordnen und so weiter. Und der zweite Punkt, der damit eigentlich eng verknüpft ist und der, glaube ich, vor allem durch Social aber sehr stark nochmal getriggert wurde oder wird bis heute, ist die Unmittelbarkeit von Reaktion.
Mhm.
Also, ich meine, wenn du früher ein Journalist warst und du hast halt, was weiß ich, hast einen Leitartikel geschrieben, dann musst du erstmal auf die Deutsche Post warten, bis die Leserbriefe in irgendeinem Postfach eingegangen sind. Dann holt die jemand in den Postsack ab und fährt die mit so einem Rollwagen durchs Verlagsgebäude. Und so nach 2 Wochen ist der Leserbrief auf deinem Tisch. Und das ist natürlich durch Social krass anders geworden. Du hast das Snippet, 30 Sekunden, du spielst es raus und du hast binnen Sekunden, nicht mal mehr Minuten, Sekunden Reaktion. Von Hass auf bis Begeisterung ist ja dann alles dabei. Du hast auch sofort sozusagen eine empirische Größe, also du quantifizierst das ja, weil es sofort um die Frage geht, wie viel Likes, wie viel Shares, wie viel Repostings und so weiter. Und diese 2 Entwicklungen sind krass anders und die machen natürlich was mit Öffentlichkeit. Also nicht nur mit der Frage, was glauben wir, sollten wir eigentlich für Content produzieren? Also wie muss so ein 30-Sekunden-Snippet aussehen, damit es eben genau diese Resonanz erzeugen kann, damit es überhaupt gesehen wird? Sondern eben auch die Frage, wie schnell empören wir uns? Also wie schnell kommen Emotionen in Sachen rein? Wenn ich halt erstmal einen Brief schreiben muss, ich muss Papier holen, ich muss einen Stift holen. Und jetzt klingt das natürlich so, das tut es meistens, als würde man sagen, das war doch früher viel schöner. Das würde ich gar nicht sagen wollen, um das nicht, dass alle, die zuhören, denken, Gott, jetzt ist schon wieder so eine. Das sehe ich gar nicht so. Ich glaube, dass darin, wenn man an die letzten Jahrzehnte denkt, unfassbar viele tolle Chancen auch gelegen haben, die auch oft genutzt wurden. Also von der Beteiligung marginalisierter, unsichtbarer Gruppen in der Gesellschaft, Menschen, die zum Beispiel allein aus körperlichen Beeinträchtigungen nicht so sehr an der Welt, an der Öffentlichkeit teilhaben können und denen über die Verfügbarkeit von Technologie, Computer, Internet und so riesige Möglichkeiten entstanden sind. Natürlich revolutionäre Bewegungen, wenn wir an den arabischen Frühling denken. Wenn du heute überlegst, wie wichtig Internettechnologie und anderes sind, zum Beispiel im Ukraine-Krieg. Mhm. Also da ist wahnsinnig viel drin. Aber, und das ist vielleicht dann doch noch eine der größeren Veränderungen, ist eben das Problem, dass das Kuratieren, dass wir früher sozusagen diesen Gatekeepern auch im Journalismus gegeben haben, also wir nennen das ja in der Forschung die veröffentlichte Meinung, dass das im Grunde komplett weggebrochen ist. Also jede und jeder veröffentlicht wo und wie und was er will. Journalistin ist auch keine geschützte Berufsbezeichnung. Ja. Ich kann jetzt auch hier rausgehen und sagen, bin ich jetzt? Mhm. Und ich fühle das und dann ist es so. Es ist kapitalgetrieben. Also Meinung ist Geld. Und diese Macht, dass du durch die Frage, wem du was in welche Timeline spielst, ausüben kannst, das ist, glaube ich, momentan neben technologischen Revolutionen wie KI und so, ist eigentlich unser größtes Thema, wenn es um Öffentlichkeit geht. Mhm. Weil ich damit im Grunde ein Manipulationspotenzial habe von Öffentlichkeit, wo ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne, die Historikerinnen und Historiker können widersprechen, aber wo ich sagen würde, das in dem Ausmaß hatten wir das noch nicht. Ja. Dass diese Gefahr sozusagen da war.
Ja. Ich würde anhand von dem, was du gesagt hast, eigentlich vier Parteien daran festmachen. Das ist einmal die Person, der Konsument ist das völlig falsche Wort, aber die Person, die Gesellschaft, die Informationen aufnehmen sollen oder wollen. Weil das, finde ich, ist eine wichtige Unterscheidung. Also Informationen, Zugriff zu haben, heißt ja noch nicht, dass die Menschen die Informationen haben. Aber das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe sind eben die Tech-Firmen beispielsweise, die teilnehmen daran an einem Prozess, wo sie wahnsinnig viel Geld verdienen mit dieser Abbildung von Meinung oder eben Nicht-Abbildung von Meinung auch. Weil natürlich bilden sie auch im Zweifel nur ab, was ihnen in die Karten spielt. Dann gibt es die politischen Parteien, die sich darauf irgendwie auch einstellen müssen. Für die diese Veränderung offensichtlich, gerade wenn man etablierte Parteien anguckt, ziemlich schwer sich damit tun und sich nach wie vor schwer damit tun. Ja. Und die vierten sind im Prinzip diejenigen, und die Gruppe ist größer geworden, die Inhalte schaffen, die darüber berichten, von Journalisten bis hin zu eben InfluencerInnen. Würdest du sagen, das sind die 4 Player in diesem Zusammenspiel?
Ja, deswegen habe ich am Anfang kurz gezuckt. Ich glaube, es ist eben wichtig zu sagen, also die hängen da alle mit drin. Ja. Ne? Also diese Frage, die Konsumieren von Informationen oder Nachrichten, ist ja eine ganz wesentliche für die Frage, was glauben denn die Nachrichten machen, was gut klickt, was nachgefragt ist. Also darüber können wir nochmal gleich vielleicht sprechen. Aber was mich an dieser Vierteilung ein bisschen, also wo ich sie ein bisschen auflösen würde, ist eben zu sagen, also auch jeder Mensch, der in einer Partei engagiert ist oder auch JournalistInnen sind ja auch, ich hätte fast gesagt Menschen, sind ja auch BürgerInnen, genau. Ja. Nimm mal so ein Beispiel wie, was weiß ich, das aktuelle Gebäudeenergiegesetz-Ding. Diese Debatte läuft seit 4 Jahren unter den unterschiedlichsten Vorzeichen von Habecks Heizhammer über, wir stellen das Land wieder vom Kopf auf die Füße, hat Friedrich Merz gesagt, weil das ist ja alles ein Desaster in dem GEG und so weiter und so weiter. Und natürlich berichten JournalistInnen darüber und sagen jetzt, die Reiche macht auch schon wieder nur Quatsch und so. Aber sie sind eben auch selber, man könnte jetzt sagen, Heizende. Und die sich genau dieselben Fragen stellen wie die, die nicht über diese Dinge berichten. Und auch jeder Politiker hat, zumindest hoffe ich, das eine Heizung zu Hause. Ja? Und ich glaube, also das ist vielleicht schon das Erste, wo ich als Wissenschaftlerin immer sagen würde, da muss man halt gut hingucken. Nicht so ein statisches, so wie wenn man so Murmeln in so Töpfchen sortiert, zu sagen, ah, das ist ja diese Gruppe, das sind die, sondern dazwischen gibt es ja Berührungspunkte. Mhm. Also ich habe ja unter anderem ich muss das jetzt kurz einführen, damit man versteht, worüber ich rede. Ich habe ein Buch über Debattenkultur gemacht. Ja. Und da beschreiben wir zum Beispiel die Situation, wie so Debatten eskalieren. Und nehmen als Beispiele sowas wie einen Elternabend, bei dem man sich zum Beispiel einigen muss, wohin die Kinder auf Klassenfahrt fahren oder so. Da sitzen ja auch JournalistInnen, da sitzen auch PolitikerInnen, da sitzen Leute, die am nächsten Tag schreiben, die Debattenkultur im Land ist so schlecht, das ist so grausam, die Gesellschaft ist so gespalten. Und in Wahrheit könntest du in dem Moment natürlich darüber nachdenken, wie unangenehm war ich eigentlich gestern Abend auf diesem Elternabend. Ja? Also, und ich mache das nur so, will das nur an der Stelle erkennen, auch ich beschreibe ganz viel empirisch, wissenschaftlich, beschreibe, wie Dinge sind im Land, aber ich bin auch Teil des Landes. Und das ist, glaube ich, wenn es um Öffentlichkeit geht, sehr wichtig, weil sich eben eigentlich keiner davon frei machen kann, außer du gehst jetzt über eine Berufsbezeichnung wie so eine Tech-Firma. Also ich bin natürlich nicht Elon Musk und Elon Musk ist nicht ich, aber auch Elon Musk ist Bürger. Und jetzt ist dem vielleicht wirklich shit egal, was für eine Heizung er hat, ja, aber ich glaube, wenn du mal von so krassen Beispielen weggehst, was weiß ich, du bist Chefredakteur einer ostdeutschen Lokalzeitung, ist die Welt eben schon eine andere. Und das ist wichtig, finde ich. Dass man das, also dass diese Dimension sollte man nicht ignorieren.
Kann ich total verstehen. Finde ich auch einen total sinnvollen Einwurf. Ich glaube aber, dass schon manchmal für meine Begriffe vergessen wird, dass es eben auch entscheidende Unterschiede gibt.
Voll.
Und dass mit der hohen Verantwortung, die beispielsweise durch eine erhöhte Information, die man hat, oder durch erhöhtes Wissen, durch das Privileg, sich mit Themen sehr intensiv zu beschäftigen, im Vergleich zu den BürgerInnen eine enorme Verantwortung einhergeht.
Ja.
Und weil du gesagt hast, wir gehen da mal tiefer drauf
also,
ein.
Also gib mir kurz einen Satz dazwischen, weil ich glaube, das ist, also ich würde dir voll zustimmen und da ist die Empirie auch sehr aussagekräftig. Also wir sehen, dass ganz viele Fragen, die wir uns momentan stellen, wenn es um Demokratievertrauen geht, Vertrauen in das Funktionieren der Demokratie, in ihre Institutionen und so, ist sozusagen Hard Science abhängig von solchen Dingen. Also das Ding, das immer unterm Strich übrig bleibt, du kannst durchkorrelieren und überprüfen, was du willst, ist Bildung. Mhm. Bildung ist das Ding, das sozusagen eigentlich an ganz vielen Stellen den Unterschied macht. Und das Zweite ist natürlich, und das wird jetzt dich wenig überraschen, ist Einkommen.
Ja.
Also ist klar. Sozusagen der Unterschied zwischen Arm und Reich. Und die Frage zum Beispiel, kann ich mir Informationen erschließen? Habe ich Macht? Habe ich Zugang? Also wir reden ja auch über Paywalls. Also Informationsverfügbarkeit hat ja heute auch nochmal ganz andere Komponenten inzwischen. Hängt auch an diesen Themen. Hängt an Bildung, weil ich zum Beispiel erstmal mich frage, mit welchen Medien komme ich überhaupt in Kontakt?
Mhm.
Ja, wie werde ich sozialisiert? Womit bin ich in Berührung? Und hängt auch am Geld. Also total, da hast du natürlich recht mit.
Ja, und ich meine, Geld ist am Ende des Tages vor allem auch ein Synonym für Zeit. Also für die Zeit, sich mit Dingen oder die Möglichkeit, sich und das Wissen, sich mit Dingen auseinandersetzen zu können. Und was ich daran aber so interessant finde, ist, man kann genau daran ja sehen, dass in der Sekunde, wo ich nicht das Privileg habe, mich mit einer Sache intensiv auseinanderzusetzen oder vielleicht die Kapazität habe, in der Sekunde gebe ich, wenn ich informiert werde, Macht ja ab. Und zwar an die Person, die mich informiert. Und dann gebe ich mich in die Hände der Person, die sich intensiv informiert hat. Und damit würde ich sagen, liegt die Verantwortung immer mehr in der Hand der Person, die informiert. Und das sind in dem Fall dann ja Journalistinnen beispielsweise.
Ja, ja. Ich glaube, also natürlich ist es letztlich Macht. Also ich habe dann Macht sozusagen in dieser Rolle des Informierers zu sein oder der Informiererin. Aber es ist eigentlich, und ich mag das Wort, glaube ich, lieber, obwohl ich Macht schon als Politikwissenschaftlerin ein spannendes Ding finde, es ist Vertrauen.
Mhm.
Also ich gebe eigentlich jemandem einen Vertrauensvorschuss, dass die Person mich schon hoffentlich gut informieren wird oder zum Beispiel hoffentlich gut regieren wird. Mhm. Also es ist in der Politik nichts anderes. Ja? Ich sozusagen statte jemanden mit Vertrauen aus, aus unterschiedlichen Gründen, häufig zum Beispiel, weil ich das selber nicht kann oder die Ressourcen dafür nicht habe oder was auch immer. Und mir geben auch Menschen Vertrauen. Also ein klassisches Beispiel, würde ich sagen, sind zum Beispiel Menschen, die, also wir können Hunderte nehmen, aber ein Beispiel, Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten,
ja,
sind häufig Menschen im Schichtdienst mit immensem Arbeitsstress, nebenbei Care-Arbeit zu Hause und so weiter und so fort. Wenig Möglichkeiten vielleicht, Zeit, Ressourcen, sich zu informieren. Die vertrauen also darauf, dass andere das gut für sie machen. Also Medien, Einzelne, die du liest oder hörst oder was auch immer. Aber auch zum Beispiel, dass Politik gute Politik für dich macht. Und wir wiederum vertrauen aber zum Beispiel diesen Pflegekräften, die unsere Angehörigen pflegen.
Ja.
Und vertrauen den Menschen an und hoffen, dass sie also dass die ganze Gesellschaft läuft nur, weil wir das machen. Sobald du damit aufhörst, ist eigentlich ein Killer, würde ja nichts mehr klappen.
Kannst du über keine Brücke mehr fahren?
Dann genau, also ich hoffe ja darauf, die hat einer vernünftig für mich gebaut. Ne? Da kracht jetzt nicht direkt alles zusammen, wenn ich da drüber laufe oder fahre. Genau, da, also du kannst die ganze Welt so einteilen. Und gleichzeitig haben wir aber, wenn es um Öffentlichkeit geht, ja einen anderen Aspekt schon, nämlich Demokratie braucht auch Misstrauen.
Mhm.
Also sie braucht, und das ist ja eigentlich die Idee einer freien Presse, sie braucht, und auch einer Gewaltenteilung schlussendlich, sie braucht wechselseitige Kontrollmechanismen, Checks and Balances, damit wir sagen, okay, aber es ist ja bei allem Vertrauen nicht ganz ausgeschlossen, dass jemand mit meinem Vertrauen vielleicht auch mal ein bisschen sozusagen Schabernack treibt. Also muss ich sehen, dass ich auch irgendwie Strukturen schaffe, mit denen ich im Zweifel Kontrolle ausüben kann.
Mhm.
Das tut man in der Politik, indem man wählen geht. Also das ist sozusagen das entscheidende Instrument. Ne? Ich kann Menschen wieder abwählen. Also Herrschaft macht auf Zeit. Das ist die Idee von Demokratie. Aber bei Öffentlichkeit ist es eben auch die kritische Rolle des Journalisten, der Journalistin. Also es geht nicht nur darum, dass die Person mich informiert und dass ich darauf vertraue, dass sie das gut macht, sondern dass dieses Informiertsein eben auch eine gesunde Balance hat aus erstmal mir erklären, was los ist, aber eben auch das mit einem kritischen Geist zu tun. Also sozusagen, ich habe eigentlich in dem Moment noch eine viel höhere Erwartungshaltung an den Journalisten oder die Journalistin.
Ja.
Und am Ende, ich meine, wir reden seit Jahren über Vertrauensverlust in zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in Medien. Wir reden über alternative Medien, über Fakten, Fake News, über erodierendes Politikvertrauen. Am Ende sind diese Prozesse, die ich gerade beschrieben habe, im Grunde die, die momentan zur Disposition stehen. Und es ist wie im Leben, weiß ich, wenn du in einer Beziehung bist, Vertrauen gewinnen, easy.
Ja.
Vertrauen verspielen, easy.
Ja.
Vertrauen zurückgewinnen, killer.
Ja.
Dauert einfach. Dauert viel länger als der Moment, in dem du es verspielt hast. Ja?
Ja.
Weil wir eben skeptischer werden. Weil wir denken, Moment mal, das haben wir doch schon mal erlebt. Oder wer weiß, ob er oder sie das wieder so macht.
Mhm.
Und jeder Skandal, der in der Politik passiert, jeder Medien, jede Falschberichterstattung, wo Sachen sozusagen nicht gut gemacht wurden, es zahlt natürlich erstmal darauf ein. Und deshalb ist, glaube ich, eins ganz wichtig bei all dem, was man bespricht, auch wenn, wie sich Öffentlichkeit verändert, im Grunde geht es immer auch um Fehlerkultur. Also um die Frage, wie gehen wir denn damit um, wenn was nicht gut läuft? Also wenn zum Beispiel jetzt KI-generierte Inhalte irgendwo reingeraten und nicht gekennzeichnet wurden. Wie gehen wir damit um, wenn zum Beispiel selbst Bundestagsabgeordnete irgendwelche Fake News teilen und man denkt, alter Schwede, du bist doch ein Bundestagsabgeordneter. Mm. Du müsst, also man meint das, du müsstest doch eigentlich das hinkriegen. Ja,
oder auf Fake-Signalchats reinfällt.
Genau, auch ein ganz aktuelles Beispiel. So, und deswegen, also, und eigentlich geht es ja die ganze Zeit auch um die Frage, wie schaffen wir wieder neue Strukturen, also um uns dafür im Grunde gut aufzustellen.
Mm.
Weißt du? Und mich nervt das ganz häufig. Eigentlich die einzige Struktur, die wir schaffen, ist, wahlweise wird ein Verbot gefordert oder man verteufelt irgendwas. Aber das ist ja keine Strategie.
Ja.
Das ist, also, oder Hoffnung. Wir hoffen, dass sich das und das regeln. Sondern eigentlich musst du mitdenken. Du musst dich fragen, okay, wenn sich da jetzt was verändert, was muss dann eigentlich an anderen Stellschrauben auch noch gedreht werden?
Ja.
Und das ist, glaube ich, in vielen dieser Punkten, die du eben auch angeteasert hast, ziemlich wenig passiert, ehrlich gesagt.
Ja. Ich finde, und das ist ein ganz, ganz persönliche Beobachtung, die aber, glaube ich, sehr viele erleben und wo ich auch das Gefühl habe, dass es genug JournalistInnen gibt, die das erkennen. Aber du hast jetzt vorhin dieses Beispiel mit dem Heizhammer genannt oder mit einem Gebäudeenergiegesetz und so, was uns rein theoretisch begleiten könnte seit 15 Jahren oder 10 Jahren, seit die CDU das erste Mal ins Parlament gebracht hat, interessiert uns aber eigentlich erst, seit die Bild-Zeitung da ein Riesenthema draus gemacht hat. Und das, finde ich, ist ein Beispiel dafür, wo eine Art von Polarisierung entsteht durch einen Abgleich. Wie steht man zu einem Gesetz? Und dadurch wird eine Art von Gesinnungsabgleich gemacht. In welchem Lager steht man? Also wenn man gegen das Gesetz ist, dann ist man automatisch rechts. Und wenn man für das Gesetz ist, dann ist man links. Was aber auf der Strecke bleibt, ist eine Information über das Gesetz, über den Inhalt. Und dann brauchst du eine wissenschaftliche Einordnung im besten Fall. Die kommt meistens zu kurz. Da wirst du ein Lied von singen können, dass das viel zu selten beachtet wird. Worauf ich aber hinaus will, ist, Medien und Medienhäuser und auch freie Medienschaffende und alle, die teilnehmen, werden zu einer Art von Zeitbegleiter. Und es ist eigentlich nur noch eine Begleitung von dem, was passiert. Eine Dokumentation von dem, was passiert. Und ich will das mal festmachen an einem Beispiel. Also jetzt nicht an einem Gesetzbeispiel, aber nehmen wir jetzt mal an, wir haben diese Koalitionsstreitigkeiten, ja, oder wir haben Diskussionen innerhalb der Koalition. Dann wird es so sein, dass das Medium 1 in einem Podcast darüber berichtet, wie du gesagt hast, dass und das durchgestochen wurde. Und dann sagt jemand von den Politikern was auf einer Pressekonferenz. Und ab diesem Moment, wo irgendeine Debatte losgestrohlt wird, begleiten wir diese Debatte millimetergenau. Und die winzigste, das heißt, ich kann mir eigentlich über 2 Tage ungefähr diese, anhand des Spektrums, auf dem die Medien stattfinden, diese Debatte jetzt minutengenau angucken. Und wenn es ein Interview nochmal gibt von einem Politiker, kommt ein kleiner neuer Aspekt dazu. Aber diese Debatte entwickelt sich in real time. Was ich daran beobachte, ist eine Freude an dieser Begleitung durch die Journalistinnen. Sie haben eine Freude daran, wie an einem seriellen Format, dass das jetzt weitergeht. Also die Haushaltsdebatte geht in die neue Staffel, weil jetzt hat wieder jemand einen Beitrag geliefert. Und es gibt einen Aufreißer in der Zeitung, wo ein Rieseninterview ist. Und vielleicht ist dazwischen immer noch mal eine einordnende Stimme. Und das Problem ist jetzt, und deswegen ist es ein Problem, was ich selbst habe, ich mache das mit. Ich freue mich auf die neue Staffel Haushaltsstreitereien, weil ich denke, okay, da habe ich noch nicht gehört, was sein Point dazu ist und was der Take dazu ist.
Ja.
Und ich frage mich, wie man da rauskommt, weil es ist so ein Bubble-Ding eigentlich, weil man daran so eine Freude hat, das zu begleiten.
Also das ist super lustig. Ich habe im Programm zur Republika hier habe ich eine Session gelesen. Da habe ich irgendwie gedacht, Moment, das sagt dir irgendwie was. Und zwar ging es da um, also der Titel, die mögen es mir verzeihen, ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen, der Titel war irgendwie Manu ist raus. Und dann dachte ich, Moment, da klingelt irgendwas in meinem Kopf. Und dann fiel es mir ein, natürlich die erste Staffel Big Brother. Es ist so lange her. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an Slatko und Jürgen und so, ne? Also nur um einfach noch mal kurz ein paar Gedanken zu triggern. Es werden natürlich Leute zuhören, die werden sagen, wovon redet diese alte, greise Frau, die selber erst 38 ist? Und das ist ja auch ein Teil von Öffentlichkeit, also wie schnell sich Dinge verändern. Aber eigentlich fühle ich mich bei dem, was du gerade beschrieben hast, fühle ich mich an Big Brother erinnert. An diesen Suchteffekt. Total. Gar nicht nur serielle Formate, so wann kommt die nächste Staffel, was weiß ich, Babylon Berlin oder keine Ahnung was, sondern wirklich an dieses so durch eine Lupe in Realtime Leuten beim Käseessen, Scheitern, Duschen, keine Ahnung
100%.
Was. So. Und jetzt würde ich sagen, auch das ist ja gar nicht neu. Journalismus hat ja schon immer, und das ist auch der fucking Job, also Debatten zu beobachten, zu gucken, welche unterschiedlichen Positionen gibt es. Wie positionieren sich Parteien, die Interessenverbände, was ist die Position der Opposition? Das ist auch die Aufgabe, das musst du tun. Das halte ich nicht für problematisch. Und ich finde es vielleicht diese Ticker-Logik, ne, so jetzt um 23.11 Uhr hat Lars Klingbeil das gesagt, um 23.16 Uhr hat der CSU-Landesgruppenchef das getwittert. Okay, das ist vielleicht ein bisschen wirklich Matsch.
Wie steht es mit so Artikeln wie, was unsere Heizung oder unsere Persönlichkeit so, sagt?
Ja, also, genau. Ja, machen Sie diesen Test, um Ihre Heizpersönlichkeit rauszufinden. Genau. Superschön. I love it. Also ich teile ja deine Diagnose. Aber was mich daran am meisten umtreibt, ist ja, was da erzählt wird in diesen Tickern, in diesen Minuten. Genau. Und das ist eben nicht, krass, jetzt haben wir da einen Vorschlag, bei dem würde dann, Gruppe X so und so viel Steuer mehr oder weniger und daraus ergibt sich dann, dass sie als Familie mit 3 Kindern das und jenes verdienen würden. Sondern eigentlich ist das, was da passiert, ist das, was man im Eiskunstlauf die B-Note nennen würde wahrscheinlich. Nämlich, oh, das ist jetzt ein krasses Scheitern für den SPD-Chef. Ja. Damit ist er im Grunde nicht mehr zu halten. Ja. Ein Riesenversagen. Also du bist, im Grunde Gesetze werden erzählt als Erfolg oder Misserfolg der Person. Ja, damit ist die Karriere faktisch am Ende.
Ja.
Ja, oder es geht auch andersrum. Damit hat sie sich jetzt für was Höheres empfohlen.
Ja.
Ja, also wenn das Gesetz durchgeht, dann wird sie bestimmt Bundespräsident. Also, ja. Und das ist natürlich was, da würde ich sagen, das ist ein Riesenproblem von Journalismus, weil wir gleichzeitig empirische Daten haben. Und das ist noch nicht mal jetzt empirisch im Sinne wissenschaftlicher Studien, sondern man kann zum Beispiel einfach in sowas gucken wie den Deutschland-Trend von Infratest DIMAP. Da erheben die regelmäßig, zum Beispiel das GEG war auch dabei, das Gebäudeenergiegesetz, so die Frage, fühlen Sie sich, wissen Sie eigentlich, worum es da gerade geht? Also man fragt sozusagen, haben Sie das Gefühl, Sie fühlen sich da gut informiert oder so? Und die Zahlen sind seit Jahren vernichtend. Sie waren schon, als die Ampel damit angefangen hat, vernichtend, also eine absolute minimale Minderheit, die sagt, ja, ich weiß, wo es lang geht, heizen, da fühle ich mich gut informiert und bin sozusagen souverän auf dem Platz. Und eine große Riesengruppe, die sagt, heizen, nein.
Ja.
Und das Krasse ist, auch, also es gibt ein Bild, ich werde das nie vergessen, ich sehe diese Balken vor mir, ich sehe natürlich ständig Balken als Wissenschaftlerin, aber da siehst du über 80% selbst der Anhängerschaften der Parteien, die jetzt das Gesetz gemacht haben, sagen, sie haben keinen Plan.
Yeah.
So. Und diese Zahlen sind bis heute unverändert. Jeden, den es interessiert, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es gab einen großartigen Text Ende Januar, ich glaube 31. Januar oder so, in der FAZ von Renate Köcher vom Allensbach-Institut, die auch diese Frage gestellt haben. Und da sind 11% derer, die in Deutschland Immobilien besitzen. 11%, die sagen, ja, also wenn ich jetzt morgen hier heizungsmäßig was regeln müsste, ich weiß, was politisch sozusagen der Plan ist.
Ja.
11%. Es ist nicht das Problem, dass du die Debatte engmaschig begleitest, dass du vielleicht auch mal so ein bisschen so das klassische Stilkritik, ne?
Ja, Stilkritik.
Ja, so. Also, okay, jo. Und das gab es auch schon immer. Ich meine, das war früher, also als wir dieses Debattenbuch gemacht haben, wenn du Bundestagsdebatten von früher liest, noch die mediale Berichterstattung, wie über Frauen geredet wird. Alter Schwede.
Mhm.
Also das ist nicht nur Stilkritik, das ist unterirdisch, ja. Also wo so subversiv so frauenfeindlicher Shit dann in diesen Ticker mit reinfließt. Ja. Also das ist nicht das, worüber ich, also nicht, dass die Debatte begleiten und dass da mal was dazwischen kommt von diesen Tönen, hey, okay, wie fändest du, wäre auch irgendwie ein komischer, neutraler, seltsamer Ansatz, wenn wir jetzt sagen, wir machen das jetzt alles ohne das.
Ja, ja,
weil das ganze Leben funktioniert so. Es wäre doch lebensfremd zu glauben, dass wir nicht alle mit diesen Synapsen im Kopf irgendwie auch auf die Welt gucken.
Ja.
Aber das Verhältnis macht die Musik. Und da würde ich sagen, haben wir echt ein Riesenproblem, weil die Komplexitätszunahme so hoch ist.
Hm.
Also das kannst du messen. Und du siehst ganz klar, dass Menschen sagen, die Komplexitätsdichte hat zugenommen.
Ja.
Wenn man sie fragt, haben Sie das Gefühl, Sie können politische Prozesse, Probleme, also Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft steht, gut überblicken? Kriegst du überragende Mehrheiten von Menschen, die sagen, no, kann ich nicht.
Ja.
Und zwar selbst, und das ist interessant, weil wir eben über Bildung geredet haben, selbst Menschen mit formal höheren Bildungsabschlüssen sagen irgendwann, nee, bin ich lost. Und da, wir können es uns eigentlich nicht leisten, dass diese Art der Debattenbegleitung die Komplexität der Debatten nicht ausreichend abbildet.
Ja.
Also in den sachbezogenen Positionen.
Mhm.
Am Ende, wenn ich einen GEG-Ticker hatte über 48 Stunden und alle Leute haben Energy-Drinks getrunken, um dran zu bleiben, muss ich aber mehr wissen, als ob jetzt Katharina Reiche damit in die Geschichtsbücher eingeht oder nicht. Sondern ich muss wissen, was heißt das für meine Scheißheizung.
Ja, ja, klar.
Und zwar egal, ob es meine private ist, vielleicht bin ich auch Unternehmer,
ja.
Da muss auch geheizt werden.
Ja, ja,
also
klar.
Oder du nimm mein Lieblingsthema, aus vom Verbrenner aus.
Ja.
Wie viele Menschen in diesem Land fahren mit irgendwelchen Autos durch die Gegend und haben wirklich keinen Plan, ob es jetzt clever ist, ein E-Auto zu kaufen oder nicht. Also wenn Menschen in Umfragen sagen, dass politische Entscheidungen keine Halbwertszeit mehr haben, und daraus eigentlich ableiten, dass sie sagen, die Politik selber ist das Problem, dann wird es für die Demokratie gefährlich.
Ja.
Und wenn JournalistInnen politische Debatten auch nur noch so erzählen, dann haben wir auch ein Problem. Und das Verrückteste, ich weiß, ich antworte sehr ausführlich, aber das Verrückteste an dieser Story ist eigentlich, dass wir reden ja seit Jahren über angebliche Polarisierung. Die Gesellschaft ist so gespalten. In allen Umfragen, die ich kenne, sagen über 70, 75, 80% der Leute, ich nehme die Gesellschaft als gespalten wahr.
Ja.
Faktisch sind wir es nicht.
Ja,
es in ist, den
ja.
allermeisten Themen, also es gibt ganz wenige Themen, die sind sehr salient. Damit meinen wir, dass Menschen sagen, die haben eine sehr hohe Wichtigkeit.
Ja.
In denen auch noch die Affektivität, also wirklich so Lager, Feinddenken sehr ausgeprägt sind. Das sind ganz wenige Themen, die sind nicht unwichtig. Also gerade wenn wir an sowas wie Energiepolitik denken, so das klassische Ding Windräder, Migration oder so. Aber in einem weitaus größeren Teil der Themen, die eine Gesellschaft bewegen, sind wir uns unglaublich nah. Wir haben große Mehrheiten zum Beispiel für Gerechtigkeitsfragen.
Ja.
Also für, ich will gar nicht Umverteilung sagen, weil dann heißt es gar nicht, tut man wieder, als wäre man irgendwie links.
Ungleichheit.
Ja, Ungleichheit. Also dass selbst Menschen, die sehr viel haben, sagen, es ist zum Beispiel ein Problem, dass arme Menschen sich signifikant weniger an Wahlen beteiligen.
Ja, oder also, die noch allgemeinere Feststellung, Einkommen wird besteuert, Vermögen aber nicht,
ja, das ja wertfrei ist. Ja, so. Also das ist, und das Schlimme ist aber, dass, und man kann das, es gibt viel Forschung dazu, man kann sehr gut zeigen, dass die A, also und das nervt die JournalistInnen, das kann ich auch verstehen, das ist nämlich ein krasses Verantwortungsding, man kann zeigen, dass die Art, wie berichtet wird über etwas, eben Einfluss nimmt darüber, wie Menschen über etwas denken. Ja. Eigentlich würde man ja denken, das ist doch geil, das ist doch das, was ich als Journalist irgendwie auch will.
Ja.
Aber es ist irgendwie natürlich auch eine krasse Verantwortung.
Ja,
so.
Absolut.
Und das gilt auch für Politik. Man kann zum Beispiel auch zeigen, dass je nachdem, wer etwas sagt, also wenn wir zum Beispiel über rechtspopulistische Diskurse reden, wenn ein sogenannter Mainstream-Akteur, also jemand aus einer unverdächtigeren Partei, von denen man das eigentlich nicht erwartet, solche Sachen benutzt, sie damit normaler werden bei den Leuten.
Mhm.
Also dass man sagt, wenn der das sagt, dann kann das ja nicht so schlimm sein.
Ja.
Und gleichzeitig finde ich, dieser Spaltungsdiskurs funktioniert so ein bisschen wie stille Post oder anders. Also du setzt dich in ein Bahnabteil und um dich rum sitzen 20 Leute und jeder von denen sagt, die Gesellschaft ist so gespalten, das ist wirklich, also es ist so polarisiert.
Absolut.
Du, als ob du es schaffen würdest, aus diesem Abteil rauszugehen und nachher zu sagen, ich sehe das ganz anders. Sondern das, was passiert ist, dass du denkst, okay, wenn 20 Leute alle sagen, die Gesellschaft ist gespalten, dann muss doch da irgendwie was dran sein, oder?
Ja.
So, und so sickert quasi diese Erzählung in Gesellschaft. Sie sickert dadurch natürlich, das ist ja ein Kreislauf, sie sickert ja auch immer wieder in mediale Berichterstattung rein. Also du liest das dann bei Kollegen und ne, oder umgekehrt und so weiter. Und die davon profitieren, sind vor allen Dingen die ein Interesse daran hätten, dass es tatsächlich so ist.
Genau. Ja. Und das finde ich aber einen super Punkt, den du da aufmachst, weil das ist, was mir in dem Podcast auch immer wieder begegnet ist, dass eine gespaltene Gesellschaft eine genauso eine Diagnose ist, wie wir leben in besonderen Zeiten. Also das sind Sätze und Phrasen und Stanzen, ich kann da ja keine Handlung daraus ableiten. Man muss, zu Recht hat mich Anne-Kathrin Kohle in einer der anderen Folgen darauf hingewiesen, dass es durchaus Regionen gibt in Deutschland, wo diese Spaltung und diese extreme affektive Spaltung natürlich spürbar ist. Wahrscheinlich beginnt es sogar schon dabei, wenn man eine Regenbogenflagge hat oder wenn man eine andere Hautfarbe hat.
Ja.
Das heißt, natürlich ist diese extreme und affektive Bewertung von Themen auch spürbar. Aber in den meisten Fällen, natürlich ist es wahrscheinlich auch eine Online-Diagnose, weil sie auf der Oberfläche sieht es halt so aus und auch Social Media Networks funktionieren so.
Mhm.
Und was ich so spannend finde ist, weil du genau das sagst, auch die Medien, die eigentlich ein Gegengewicht dazu bilden sollten, die vielleicht die Realität eher abbilden sollten, machen insofern mit, und auch das wieder reine Dokumentation, indem man beispielsweise 2 Wochen lang berichtet über die aktuellen Meinungsumfragen. Und darüber gesprochen, ob Friedrich Merz beliebt ist oder nicht. Das Einzige, was mir damit vermittelt wird, ist, alle hassen die Politiker. Ich habe immer schon mich gefragt, wie es wäre, wenn man all diese Meinungsumfragen für ein Jahr lassen würde. Ihr hättet wahrscheinlich ein Problem, weil ihr weniger Daten hättet.
Das ist lustig, dass
aber
du das vorschlägst.
Die Leute würden doch anders wählen, oder
wir
nicht?
Haben, als wir das Buch gemacht haben, Corbinian Frenzel vom Deutschlandfunk und ich gemeinsam, haben wir das auch verhandelt. Und Corbinian würde sofort sagen, yes, das machen wir. Wir setzen
ich
das
auch.
Auf. Und ich würde sagen, ja, Moment mal. Also ich wäre total dafür, dass wir manche dieser Sachen weglassen. Vor allen Dingen diese ständige Sonntagsfragen-Jazzerei.
Ja.
Vor allen Dingen auch deshalb, weil ja keiner mit diesen Daten richtig umgeht.
Exakt.
Also wir könnten gerne darüber reden, dass wir das weiterhin machen, wenn wir den Leuten, und damit meine ich auch JournalistInnen, aber auch Kinder in Schulen zum Beispiel, Datenkompetenz an die Hand geben. Also wenn jetzt eben die AfD +1 hochgeht, passiert, da könntest du mich nachts wecken, ich würde mich einfach umdrehen und weiterschlafen, würde sagen, weck mich wieder, wenn es sozusagen mehr als 3 Prozentpunkte sind,
ja,
weil wir ja Fehlertoleranzen haben in solchen Umfragen, weil wir nach Trends suchen. Also wir würden sagen, das wird dann interessant, wenn wir sehen, dass, okay, das verstetigt sich quasi ein Weg. Ne?
Da würde jeder Politiker im Wahlkampf widersprechen, weil da sind 0,5% schon ein deutlicher Trend, den man gerade spürt.
Voll, da spürst du alles. Da spürst du jede Stimme. Das ist auch okay, so ist ja auch ein Politiker in dem Moment. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und dazu gibt es übrigens auch Forschung. Wir können zeigen, dass Umfragen von Menschen gerade im Vorfeld von Wahlen wahrgenommen werden.
Und Einfluss haben.
Ja, und dass sie ihnen Orientierung geben.
Ja.
Das kann man ja verwerflich finden vielleicht. Also ich tue es nicht, aber ich glaube, deshalb wäre zum Beispiel mein Weg, das ist mir wieder zu sehr 0-1, eben nicht zu sagen, wir setzen das aus, sondern mein Weg, das hat bestimmt auch sowas pädagogisch-therapeutisches, kann man auch Augenrollen für kriegen, wäre, lass uns mal überlegen, wie können wir denn Daten nutzen als Gesellschaft reflektiert? Also wie können wir es schaffen, dass wir mit solchen Umfragen gut umgehen? Ich gebe dir ein Beispiel, die Beliebtheitswerte, du hast das eben angeteasert, nerven dich. Ja, Beliebtheitsumfragen. Ich würde sagen,
es geht, aber sie helfen aber mir einfach gespürt. Nicht. Ja, ja, sie helfen mir nicht.
Genau, ist okay. So, und ich würde jetzt sagen, naja, es ist für eine Demokratie nicht egal, ob Menschen, also PolitikerInnen, beliebt sind oder nicht. Weil Beliebtheit, also wir reden über zwei Dinge. Wir reden über Bekanntheit und Beliebtheit. Du kannst sehr bekannt und wahnsinnig unbeliebt sein. Ja, du kannst auch unbekannt sein, aber sehr beliebt. Also du hast ja verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Naheliegenderweise, wie du es auch vielleicht in deinem Privatleben kennst, wenn du ganz kurz nachdenkst, Menschen, die du magst, sind auch Menschen, denen du eher jetzt...
vertraust.
Yeah, you got it. Da sind wir ja wieder. Also du, das sind eher die, wo du geneigt bist, vielleicht darauf dich einzulassen, dass die Gutes im Sinn haben mit dem, was du ihnen anvertraust. Und das insofern ist Beliebtheit nicht unwichtig.
Ich glaube, das ist auch nicht die These.
Aber mein Punkt wäre...
Es ist für den politischen Diskurs halt einfach nicht relevant.
Ja, selbst da würde ich ein bisschen widersprechen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel vor einer Wahl stehe oder bei der Frage zum Beispiel, ob ich in der Bevölkerung viel Akzeptanz finde für zum Beispiel große Reformen, das ist unser Ding dieses Jahr hier.
Und letztes Jahr.
Und es wird uns erhalten bleiben. Dann würde ich eben sagen, ist die Frage, ob ich zum Beispiel mich in Gesellschaft fühle, also ob neben mir auch viele andere jemanden sympathisch finden, deshalb potenziell eben, also jemand beliebt ist und man dem deshalb vielleicht auch vertraut, die ist auch für solche Akzeptanzfragen wichtig. Mhm. Mein Problem ist eher an dieser Berichterstattung, dass wenn jetzt also der Bundeskanzler unbeliebt ist, man immer sagt, also im Grunde die einzige Frage noch ist, was tut er jetzt dagegen? Und ich dann immer denke, okay, also zum einen glaube ich, die wenigsten Menschen streben solche Ämter an, um beliebt zu sein. Also zumindest hätte ich viele Fragezeichen, wenn jemand sagen würde, ich möchte Bundeskanzler werden, um beliebt zu sein. Weil eigentlich die ganze Geschichte, wenn du bei Adenauer anfängst, dich lehrt, dass es nicht unbedingt ein Job ist, mit dem du krass Beliebtheit skalieren kannst. Ja, dann musst du dir vielleicht einen anderen Job
überhaupt
suchen.
Überhaupt eine interessante Intention, also, um in die Politik zu gehen.
Genau. So, also ich hätte Zweifel, ob das dicke Motiv ist, sondern da fallen mir ein paar andere Sachen ein. Was ist eigentlich das, was wir über Beliebtheit operationalisieren? Und was wir operationalisieren, ist eben dieses, traue ich jemandem etwas zu? Habe ich zum Beispiel, da sind die Umfragen oft schon differenzierter, wenn zum Beispiel gefragt wird, glauben Sie, jemand ist ein guter Krisenmanager? Glauben Sie, jemand ist in der Lage, was weiß ich, eine Steuerreform zu machen, die möglichst gerecht ist? Ja, da, also eigentlich will ich das ja wissen. Das ist, und Beliebtheit klingt ja immer nach so, ach, den mag ich, ne? Die ist nett. So.
Ja.
Das ist natürlich überhaupt nicht das, worum es da eigentlich geht. Klar, man muss diese Fragen, müssen irgendwie kurz knackig sein. Leute in Umfragen zu bewegen, ist sowieso ein eigenes Business. Weiß man selber, wie gerne man da sich einbringt. Ich glaube, wir müssen uns mehr mit den Daten beschäftigen, es gibt sie ja, die diese präzisen Nachfragen stellen. Aus denen wird nämlich häufig offenbar, was eben geeignete Stellschrauben wären, um diese Unbeliebtheit zu ändern.
Mhm.
Also wenn jetzt jemand sagt, ich verstehe die Person einfach nicht gut, also die Kommunikation verunsichert mich, weiß ich ja viel mehr, als wenn ich sage, die Person ist unbeliebt.
Mhm. Weil aber ist das nicht ohnehin die Default-Diagnose, die Politiker treffen, dass sie sagen, ich habe die Leute nicht erreicht oder wir müssen unsere Ziele besser kommunizieren?
Naja, ich glaube, irgendwo gibt es immer einen wahren Kern und dass alle drüber reden, dass Kommunikation so schwierig ist, oder nicht gut klappt, hat schon noch damit zu tun, dass sie das oft dass nicht tut. Also, aber man kann sich, es ist natürlich inzwischen auch so eine Ausflucht, so eine beliebte Ausfahrt geworden, zu sagen, ja, wir haben es einfach nicht richtig erklärt.
Eigentlich haben wir die richtigen Ideen, wir haben sie nur nicht
richtig erklärt. Manchmal muss man sagen, ist vielleicht auch die Idee einfach scheiße.
Ja, genau. Ja?
Oder das Gesetz halt schlecht gemacht. Also manchmal muss man dann vielleicht, jetzt sind wir wieder bei Fehlerkultur, auch einfach sagen, Leute, ja, das Gesetz war shit.
Ja.
Und das haben wir nicht gut gemacht. Und noch cooler wäre, man würde dann auch sagen, warum eigentlich? Also haben wir uns vielleicht treiben lassen, sind wir irgendwie unter Druck geraten wegen Landtagswahlen, wegen Beliebtheitswerten.
Aber jetzt ist das Interessante ja, dass ich unterstellen würde, dass, und das ist ja auch so eine Binse, aber dass die Bevölkerung in ganz vielen Teilen der Politik in manchen Belang einfach voraus ist, insofern als dass ich mir vorstellen könnte, das ist eine Diagnose, die ich mit nichts belegen kann, das liebst du als Wissenschaftlerin bestimmt, aber mein Gefühl wäre, wenn sich jemand aus der Spitzenpolitik hinstellen würde und sagen würde, das war Mist, wir machen das jetzt nochmal anders, danke für den Hinweis, das und das nochmal anders und da haben wir einen guten Hinweis aus der und der Fraktion gekriegt, das machen wir so nochmal. Ich behaupte, in der Sekunde würden nach 3 Monaten die Beliebtheitswerte so dermaßen nach oben schießen. Meine Wahrnehmung ist aber, dass in der Politik nach wie vor, und das ist seit immer so, das ist kein neues Phänomen, diese unfassbare Angst davor ist, anders zu kommunizieren, als man es immer schon getan hat. Mhm. Natürlich gibt es eine neue Öffentlichkeit, da waren wir auch vorhin schon, dass man Angst haben muss, man kann eigentlich nichts mehr mal so in die Tüte sprechen oder man kann nichts einfach mal so laut überlegen, was ich auch für PolitikerInnen total problematisch finde.
Ist es.
Und das ist sicherlich auch ein Thema, wo ich eine gewisse Zurückhaltung und Angst verstehen kann. Mhm. Aber gleichzeitig ist es doch interessant, dass man doch vielleicht mal versuchen sollte, diesen Sprech, diese Stanzen zu verändern und dann zu sehen, bringt es vielleicht was in den Beliebtheitswerten. Wenn ich unbeliebt bin, habe ich ja nichts zu verlieren.
Weil ich es eh schon war. Ja, also ich würde dir voll zustimmen und ich finde, du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt. Du hast nämlich gesagt, nach 3 Monaten würden die Beliebtheitswerte steigen. Ich teile das. Und auch ohne Wissenschaft. Ich besitze ja auch Gefühle. Also ich fühle das mit dir. Ich glaube auch, dass das so wäre. Und dass sich das lohnen würde, sich das auszahlen würde, wenn jemand dieses Rückgrat hätte, da Dinge anders zu machen. Aber der Punkt ist, jetzt sind wir doch da wieder, wo wir angefangen haben letztlich. 3 Monate in der Öffentlichkeit, wie wir sie heute haben,
halt das
sind
mal aus.
Lichtjahr. Und in dem Moment, wo du es anders machst, also es gibt ja den Moment, wo du es tust und dann musst du sozusagen die Zeit überleben, bis dann die Beliebtheitsumfrage vielleicht sagt, ha, guck mal. Ne? So. Mhm. Eigentlich erstmal eine Irritation. Also du hast natürlich Kolleginnen und Kollegen, die sicher glauben, dass sie es besser wissen, die erstmal sagen, was ist das denn jetzt? Also was soll das, um Gottes Willen? Jetzt auch solche Leute noch bei uns hier und so weiter. Dann hast du eine unerbittliche Presse, ich würde sagen vor allen Dingen eine Hauptstadtpresse, die dich sofort zersäht, also ich spitze es jetzt ein bisschen zu, es gibt immer auch andere Leute, das wollte ich auch zu eben nochmal sagen, also natürlich gibt es auch hervorragende
100%.
Journalistische Stücke über das Gebäudeenergiegesetz, die einem die Infos liefern, über die wir eben gesprochen haben, dass sie fehlen. Ne? Also das, wir wollen die nicht über einen Kamm scheren. Aber du hast eben einen Teil der Presseberichterstattung, die dich in dem Moment sofort auseinanderreißen würde. So nach dem Motto, was soll das jetzt sein? Modern Leadership oder was? So. Ich glaube, deswegen habe ich am Anfang so darauf insistiert zu sagen, wir hängen alle mit drin und wir können nicht diese Gruppen so differenzieren. PolitikerInnen werden sich das nur trauen, glaube ich, fest. No Wissenschaft, just feelings. Wenn sie den Verdacht haben, dass sie auf eine Öffentlichkeit treffen, und zwar sowohl auf Medien, die über sie berichten, als auch auf Wählerinnen und Wähler, die sie potenziell wählen sollen, die dem zumindest nicht völlig feindlich gegenüberstehen. Umgekehrt gilt das zum Beispiel auch für Journalismus. Also das, was in deiner Zunft verhandelt wird unter sowas wie Constructive Journalism, also konstruktiver Journalismus, der sehr stark auch Lösungen aufzeigt, der über Dinge berichtet, die gelingen, die gut klappen. Auch das funktioniert nur, wenn du so ein zumindest ein minimales Grundverdacht darüber hast, dass das auf eine gute Resonanz, also dass das Resonanz finden könnte, dass dir nicht sofort alle ins Gesicht springen. Mhm. Und das ist in der Politik, würde ich sagen, wahnsinnig schwer geworden. Aber ich gebe dir ein Beispiel, das mich total beschäftigt, wo man das sehen kann, aber wo ich glaube, das Erfolgsrezept ist, dass es eben nicht so krass im Brennglas der Öffentlichkeit passiert.
Mhm.
In Rheinland-Pfalz ist ja gewählt worden.
Ja.
So, ich komme aus Rheinland-Pfalz, deswegen habe ich ein bisschen natürlich auch Augen auf dieses Bundesland.
Ja.
Und da hat am Ende überraschend eine SPD-Landesregierung, hat die Regierungsführung verloren, Alexander Schweizer, und Gordon Schnieder von der CDU wird jetzt der neue Ministerpräsident. Mhm. Das war also sehr bitter für die SPD. Es war ein sehr großer Erfolg für die CDU. Und zwischen beiden Parteien lagen am Wahlabend auch solide Prozentpunkte. Ja. Also es war keine knappe Geschichte mehr, sondern der Sieg war deutlich. Dann ist wochenlang, gab es Koalitionsverhandlungen. Das hat im Rest der Republik keinen Mensch interessiert. Rheinland-Pfalz, zur Hölle, wen interessiert Rheinland-Pfalz? Ja? Sollen die da mal verhandeln? Die haben das auch sehr geräuscharm gemacht, haben sich getroffen, nicht groß drüber berichtet. Da wurde nicht durchgestochen, live getickert und so weiter. Der SWR hat ab und zu mal irgendwas erzählt. Dann, pass auf, kommt was raus, wo ich wirklich sagen würde, Killer. Die bilden ein Kabinett jetzt, in dem sie die Ministerien 5-5 aufteilen. Mhm. Obwohl es einen Abstand gibt zwischen den Parteien. Jeder 5, auch die SPD, die herbe verloren hat, die wirklich, das ist ein richtig schlechter Wahlabend für die SPD gewesen. Also absolut. 5 Ressorts. Sondern sie teilen sie auch noch so auf, dass jeder Häuser hat, in denen die Partei, ich würde sagen, glänzen kann. Also Häuser, die einem nahe liegen thematisch. Aber auch Häuser übernehmen muss oder Ressorts, wo man erwartbar, wo es nicht so einfach werden wird. Mhm. So. Und ich glaube, das ist ein ganz leichtes, kleines Beispiel dafür, wie man es eben auch machen kann. Also man kann Dinge anders machen in der Politik, aber ich würde jetzt, und das macht mich eigentlich ein bisschen traurig, während ich es sage, ich würde sagen, das eine Erfolgsrezept ist, am besten redest du gar nicht viel drüber, sondern du machst es einfach. Sobald du es ins Schaufenster stellst, kommen natürlich auch Leute am Schaufenster vorbei. Und es ist eben oft, zum Beispiel auf der Landesebene oder in der Kommune oder so, ist eher so ein Labor, wo man sowas mal ausprobieren kann, bevor man auf der Bundesebene was versucht. Die Bundesebene wird einfach den ganzen Tag wie so von so Piranhas beäugt.
Total.
Und da, glaube ich, ist inzwischen, und das hat viel mit diesen verheerenden Zahlen zu tun, also fehlendes Vertrauen in Demokratie und Institutionen, aber auf der anderen Seite auch erstarkender Populismus und so, da ist ganz, ganz wenig Spielraum dafür, dass jemand solche Versuche unternimmt. Ja. Im Gegenteil, man erliegt, glaube ich, eher der Versuchung, sich diesen vermeintlich erfolgversprechenden Empörungswellen, sozusagen die mitzusurfen. Ja, total. Und meistens fallen die dann am Ende, wenn die Welle rum ist, stellt man fest, das hat sich gar nicht ausgezahlt. Aber man macht es 3 Wochen später doch wieder.
Ja. Interessanterweise finde ich halt das Diffuse an diesen Piranhas, wie du sagst, in Berlin ist, dass wir der Berliner Politik dadurch natürlich und damit auch einen enormen Druck eigentlich auf eine Bundesregierung aufnehmen, zuschreiben, dass alles, was jetzt entschieden wird, löst jedes einzelne Problem in jedem Lebensbereich sozusagen oder löst es eben nicht. Aber eigentlich liegt doch die wahre Macht, die vielleicht auch dazu führt, dass Politiker in weniger Angst vor der Bevölkerung haben, weil das hör ich da so raus. Das ist eine unglaubliche Angst vor der Bevölkerung und vor einer Abstrafung oder vor einer Reaktion, dass die erst dann verloren geht, wenn die Bevölkerung eine Mischung aus politischer Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit erfährt. Also das, was ich tue und das, was Politik tut. Und das funktioniert ja nur auf kommunaler Ebene, nur auf lokaler Ebene, nur, und das heißt, eigentlich müsste
Responsivität
doch... Eigentlich müsste doch auch Journalismus dahin gehen, wo die Menschen leben. Also vor Ort sich darum kümmern, müsste doch eigentlich dafür sorgen. Es müsste doch auch im politischen Interesse sein, Lokaljournalismus noch stärker zu fördern, dafür zu sorgen, dass die Menschen ein Verhältnis zur Politik bekommen. Weil am Ende des Tages natürlich ist der Tankrabatt und ist das 9-Euro-Ticket, also sind das alles Themen, die mein Leben beeinflussen. Aber ob jetzt eine Schule gebaut wird oder nicht, oder ob eine Brücke ausgebaut wird oder wie die saniert wird, das hängt auf einer ganz anderen Ebene. Und die müsste doch viel spürbarer werden. Also so ein Erfolg, wie du ihn beschreibst, der müsste eigentlich viel prominenter sein.
Ja. Also wie gesagt, mein Rheinland-Pfalz-Case, den trage ich jetzt mit mir rum und droppe das überall. Das ist wirklich einer meiner Talking Points, weil ich das ist vielleicht auch ein Punkt, ich habe es auch nicht erwartet.
Mhm. Ja.
Also zum einen, ich bin mir nicht sicher, ob man es wesentlich prominenter machen müsste. Ich glaube, manchmal muss Innovation erstmal auch ein bisschen ihre Wege, also die Pfade sozusagen graben, um so ein bisschen Fuß zu fassen. Ja. Und dann stellt man sie vielleicht weiter nach vorne, um sie prominenter zu machen. Aber dann hat sie auch schon vielleicht ein bisschen Verankerung
gefunden.
Ist sie
weniger neu und die Deutschen haben Angst vor Neuem.
Der Witz ist ja, das ist eigentlich das, was also ich will jetzt nicht sagen, ich bin eine Konservative, dann wird das hier eine richtig verrückte Aufnahme. Aber eigentlich ist das, was Konservative machen. Also die sagen, wir machen den Wandel so, dass eigentlich keiner bemerkt, dass sich was wandelt.
Ja.
Ja? Also so ganz richtig clever. Das klappt auch nicht immer, aber die Idee finde ich nicht, also es geht nicht darum, dass der Wandel nicht stattfindet. Ja. Also das ist eine andere problematische Politikerzählung, so nach dem Motto, wir tun so, als würde sich für die Leute nichts ändern. Das kannst du heute nicht mehr machen, weil es ändert sich ja ständig alles. Aber du kannst natürlich schon dafür sorgen, wie disruptiv fühlt sich Wandel an und Transformation. Und deswegen glaube ich, manchmal braucht Innovation gar nicht sofort die große Bühne, um in Republikasprache zu bleiben. Vielleicht reicht erstmal das Atrium, bevor du auf Stage 1 gehst. Irgendwas. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, wenn Politik im Grunde, also was brauchst du dafür oder wie würdest du dich verhalten und brauchst du zum Beispiel auch einen Journalismus, der zu den Leuten geht, würde ich natürlich sagen, natürlich brauchen wir das. Wir brauchen Politik, die zu Menschen geht, die responsiv ist zu ihren Sorgen, Gedanken, Befürchtungen, Freuden. Wir brauchen auch Journalismus, der sich auf der Ebene interessiert. Aber ich bin, und da bin ich vielleicht ein bisschen gegen den Stream auch der Forschung momentan, da gibt es momentan so die, also nicht momentan, nicht heute, sondern auch schon seit längerem Jahr, diese, genau das, was du beschrieben hast, da sagt man, die Kommune ist eigentlich noch der gute Ort. Da haben Menschen oft auch schon noch relativ viel Vertrauen ins System. Da empfinden sie Institutionen noch nicht so als problematisch. Und dann sagt man, heißt es immer, wir müssen einfach mehr im Nahraum machen. So. Jetzt ist aber das Problem, und das kann man auch gut zeichnen, dass die große Politik, also jetzt nennen wir es mal die Bundesebene oder sogar die Weltpolitik, einfach, sorry to say, inzwischen in diesen Nahraum hinein crasht.
Ja.
Also es ist eben inzwischen eine Frage deines Portemonnaies, dein privates Portemonnaie oder dein Heizungskeller, wenn im Iran ein Krieg ausbricht. Und jetzt könnte ich sogar, jetzt kommt die Historikerin raus, noch ganz kurz sagen, sorry, das war bei der Ölkrise in den 70er Jahren ja in Wahrheit auch nicht anders.
Keine Autos gefahren haben,
so also das Private am großen Weltpolitischen gab es immer, gibt es momentan, aber vielleicht unmittelbarer. Also vielleicht, weißt du, in einer prosperierenden Gesellschaft, die Wohlstand hat, mit wenig Arbeitslosigkeit, wo es sehr viel gefestigte Strukturen gibt, intermediäre Akteure, die sehr breite Bindekräfte haben, Parteien, Gewerkschaft, Kirchen und so weiter, können viel abfedern. Da sind wir aber nicht. Wir sind eine hochindividualisierte Gesellschaft, die sich nicht mehr gut pragmatisch hinter solchen größeren Institutionen und Akteuren so einsortiert und versammelt und sagt, naja, die werden es vielleicht nicht 100% für mich managen, aber so 80 ist auch okay, sondern diese Individualisierung, das reicht ja vom Partnersuchen bis zum Wohnungstausch, die ist so weitreichend, dieses, es könnte doch noch genauer das werden, was ich will, es könnte noch passgenauer für mich sein, ich vergleiche noch ein Bewertungsportal. Das ist natürlich ein Killer-Ding, für sozusagen so einen Laden irgendwie halbwegs gut zusammenzuhalten. Also ich frage mich zum Beispiel wirklich, ob man heute noch politische Entscheidungen treffen kann, bei denen am Abend Politiker, die das tun, aus dem Büro gehen und das Gefühl haben, sie haben damit jetzt in der Breite Akzeptanz gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das noch geht in einer individualisierten Gesellschaft. Robert Habeck hat mal lange, bevor er Kanzlerkandidat und anderes wurde, mal einen Text geschrieben und hat sich gefragt, also auf seinem damaligen Blog, hat zumindest mal diese Frage gestellt, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir diese Individualisierung nicht wieder loswerden, sondern dass die womöglich, also mindestens so bleibt, wie sie ist oder sogar noch mehr wird. Wie baut man eigentlich sozusagen ein, ich nenne es mal so, ein Haus um all dieses Individuelle drumherum, in dem sich trotzdem alle irgendwie zu Hause fühlen können. Und das klingt jetzt als Bild trivial. Ich glaube, das ist eine riesige Aufgabe von Politik de facto.
Ja.
Und deswegen komme ich zurück auf diese Kommunalebene, glaube ich eigentlich eben auch, natürlich brauchen wir wieder mehr Lokaljournalismus. Natürlich bräuchten wir Politik, die dringlichst auch Rahmenbedingungen schafft, unter denen so ein Journalismus unabhängig bleiben kann, aber eben auch mehr Chancen zur Existenz hat. Aber wir brauchen, glaube ich, und wie gesagt, ist es nur Glaube, es ist noch keine Wissenschaft an der Stelle. Wir brauchen, glaube ich, auch eine Idee oder Formate oder was weiß ich, Überlegungen, wie wir es schaffen, diese großen Krisen, Großwetterlagen auf dieser Nahebene zu verhandeln.
Mhm.
Also du kannst montags zu einer Veranstaltung über den Glasfaserausbau bei dir im Dorf gehen. Das läuft super. Du vertraust den Leuten, die machen gute Arbeit. Und du bist dienstags trotzdem voller Politikverdrossenheit. Du bist abgefuckt von der ganzen Geschichte, weil du dich über, was weiß ich, die Wehrpflicht, Dienstnummer oder den Irankrieg oder irgendwas anderes so krass empörst. Du wirst, also Und ich glaube, die Kunst liegt nicht mehr darin zu sagen, dann brauchen wir halt das eine mehr oder darauf zu hoffen, dass sich das, diese Krisenhaftigkeit der Welt wieder ändern wird. Das tut sie seit geraumer Zeit leider nicht. Also meine These wäre eher, sie wird uns erhalten bleiben, Krise als das neue Normal. Also muss ich mich vielleicht eher fragen, wie schaffe ich es, diese Krisen besser auszuverhandeln? Also wenn ich mir was wünschen darf, dann wären das zum Beispiel, nenne es Begegnungsorte, Formate, keine Ahnung, in denen diese großen Fragen Platz bekommen. Und zwar nicht, um sie zu lösen. Du kannst nicht in der Kommune in Klein-Klickersdorf die Wehrdienstdebatte von Boris Pistorius regeln. Das ist klar, dass das nicht geht. Aber ich kann einen Raum schaffen, wo jemand vielleicht zum Beispiel einfach sagen kann, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass meine Kinder jetzt Kinder sind, meine Söhne oder eben auch potenziell Töchter, die das wieder haben werden im Leben. Also weißt du, vielleicht ist das total naiv, aber wenn ich unterwegs bin, ich bin super viel unterwegs im ganzen Land, von Bildungsveranstaltungen, politische Veranstaltungen, Medienforen, egal. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass Leute diesen Halbsatz machen, die eigentlich sagen, ja, hier ist es ja eigentlich gut, aber. Mhm. Und im Grunde signalisieren sie dir damit, sie wollen vor allen Dingen das sagen können. Sie wollen irgendwo hingehen können, um mal zu sagen, wie viel Angst sie haben vor Altersarmut.
Ja,
die Kommune ist nicht für Altersarmut zuständig. Ja. Aber ich bin jetzt in der Kommune.
Ja.
Und die Angst ist leider auch hier.
Ja.
Und die Kommune ist natürlich auch nicht für den Wehrdienst zuständig. Ja, nicht der Bürgermeister, nicht der Landrat, die haben alle nichts damit zu schaffen. Aber ich bin hier in dieser Kommune und die Angst um meinen 16-jährigen Sohn, der jetzt zur Musterung muss, die ist auch mit mir hier. Und der Reflex, den ich kenne, und der ist auch legitim, wäre, dass diese Leute sagen, ah, das entscheiden wir hier halt nicht.
Ja, klar.
Aber ich gebe es gerne nochmal an den Bundestagsabgeordneten weiter oder
ja,
so. So, der ist aber nicht auf dem Platz gerade.
Ja.
Und ich glaube, dass das nicht die Zukunft ist.
Ja, man lädt im Zweifel auch zu viel Verantwortung bei den falschen Leuten ab, die es im Zweifel ehrenamtlich machen. Und
ja, und ich meine, die würden natürlich, die machen ja das einzig Richtige, wenn sie dann auch sagen, es ist nicht meine Verantwortung, ich habe das nicht entschieden, ich kann dafür nicht den Kopf hinhalten. Aber ich glaube, dass, also zum Beispiel, du hast ja konkret auch nach Journalismus gefragt, ich glaube, Journalismus, der Räume schafft, und zwar egal, ob er es tut, indem er über diese Dinge berichtet oder indem er zum Beispiel Dialogformate oder Veranstaltungen oder was auch immer macht, wo das sozusagen artikuliert und auftauchen darf. Ich glaube, das ist ein Journalismus, den ich mir auf jeden Fall wünschen würde. Das Problem ist nur, das haben wir gestern hier auf dem Panel auch verhandelt, das sind keine skalierbaren Formate. Also wenn ich eine Stadthalle fülle mit 500 Leuten und sage, so, jetzt reden wir mal über ihre Sorgen und Ängste zur Wehrpflicht. Okay, das ist ein Killerkommando. Da kann ich nach 3 Minuten einfach die Fahne hissen und sagen, das war's, vorbei. Weil bis ich die 500 Leute gehört habe, sind schon 3 Tage um.
So. Ja, ja, klar.
Also das sind kleine Formate. Das sind Formate, wo du gezielt irgendwie, wo du zumindest mal ein Opener sein willst für ein Thema. Ne? Und das ist eben auch schwierig, das zum Beispiel in der Redaktion dann durchzusetzen und zu sagen, obwohl wir damit jetzt eben vielleicht nur 35 oder 60 Leute erreichen und nicht 600 oder 6000, glauben wir, dass das wichtig ist.
Mhm.
Ich glaube, dass es wichtig ist. Total.
Daraus ergeben sich für mich eigentlich 10.000 neue Fragen, vor allem zu deiner aktuellen Forschung, was das mit der Strategiefähigkeit von Parteien eigentlich macht. Aber da muss ich jetzt den klassischen Markus Lanz machen und sagen, darüber wird zu reden sein, an anderer Stelle.
Du sitzt auch so schön auf der Stuhlkante,
genau.
wie Markus Lanz.
Aber es war mir eine unglaubliche Freude, es war wahnsinnig interessant und ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit.
Ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
Das war eine neue Folge des Republikas. Mein Name ist Jonas Ross und ich habe auch in der 4. Staffel dieses Podcasts mit vielen Menschen gesprochen auf der Republika 2026. Abonniert den Podcast, um auch die anderen Gespräche nicht zu verpassen. Und wenn der Podcast euch gefällt, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Das hilft immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.